antike Städte ausgegraben werden, widersprechen Sie der Bibel oder bestätigen Sie den Aussagen der Bibel? Jetzt kann ich natürlich nicht über jeden Ausgrabungshügel sprechen. Es sind viele hundert, die man im Nahen Osten entdeckt hat. Auch nicht über jeden Fund, aber ich habe mal exemplarisch verschiedene herausgenommen. Einmal über diesen Ausgrabungshügel Tel Gad, eine Stadt in Israel, zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer gelegen. Dann ganz interessante Tonscherben aus Lachisch. Dann geht es um ein Kennzeichen bestimmter Städte, die man ausgegraben hat, die alle ein Sechskammertor besitzen. Es geht um die Schriftfunde aus Qumran. Um ein ganz interessantes Problem, ob ein Name in Daniel 5 in einem Bibelbuch richtig ist, ob der König Nabonid oder Belsazar hieß. Und das Letzte ist eine Inschrift in der Apostelgeschichte. Da geht es um das sogenannte Politarch-Problem. Da geht es darum, wie bestimmte Führer in einer Gegend mit einem politisch korrekten oder inkorrekten Namen angesprochen worden sind. Zu all diesen Punkten werde ich dann verschiedene Ausgrabungsfunde zeigen. Das Erste, was man hier sieht, ist ein sogenannter Tell, also ein Hügel, der ausgegraben wird. Und man wundert sich, dass man in der flachen Landschaft einen solchen Hügel hat. Das liegt daran, dass die Städte in der Antike, dass sie immer wieder erobert worden sind. Die Leute sind natürlich meistens rechtzeitig abgehauen. Und als der Feind weg war, in der Regel die Stadt gebrandschatzt hat, haben sie ihre neue Stadt auf die alten Ruinen aufgebaut. Man sieht das hier ein klein wenig. Und dadurch wächst natürlich ein solcher Hügel in die Höhe. Das heißt, ganz am Anfang war das noch relativ flach und dann baute man dort eine Stadt, die wurde anschließend zerstört, zerfiel, die Leute kamen zurück und bauten auf die Ruinen, auf den Rest, auf den Schutt sozusagen ihre neue Stadt. Und so geht das immer weiter und immer weiter und so wächst dieser Hügel an und so bezeichnet ein Tell eben einen Ruinenhügel, worunter antike Städte liegen und wo man, wenn man sorgfältig gräbt, verschiedene Zeitepochen ausgraben kann, nämlich immer dann, wenn eine Stadt zerstört worden ist. Wenn sie gebrandschatzt wurde, hat das für uns riesige Vorteile, was dafür sorgt, dass die Keramik mitgebrannt wurde und dass sie dadurch noch erhaltbar ist bis in die heutige Zeit. Man sieht das besonders bei den Schrifttafeln, die ich da hinten ausgestellt habe. Hier sieht man jetzt mal, wenn man eine solche Ausgrabung angefangen hat, was man dort sieht. Man sieht dort verschiedene Räume, man sieht dort verschiedene Zeitepochen, hier aus der Eisenzeit. Man kann sogar unterscheiden zwischen A und B. Das kriegt man, indem man sich Tonscherben anguckt und die, man kann sie lesen. Das heißt, die Keramik ändert sich im Laufe der Zeit. Und so kann man also so einen Hügel heutzutage relativ gut und sicher ausgraben und datieren. Das heißt, die Funde, die ich gleich zeigen werde, sind solche Funde, die schon sicher datiert sind. Es gibt natürlich auch Hügel, wo das nicht so gut klappt aus verschiedenen Gründen. Das sind dann sehr schwierige Interpretationen, aber es soll ja kein wissenschaftlicher Vortrag sein. Da werde ich nicht drauf eingehen. Man fängt sehr früh an. Das ist also hart für die Studenten, die dort schon mal arbeiten dürfen, denn die müssen um 5 Uhr da sein. Morgens, nicht nachmittags. Wenn die Sonne aufgeht, danach wird es nämlich unheimlich heiß. Man sieht, dass man unter solchen Zelten arbeitet, als Schutz vor der Sonne. Man sieht ein klein wenig unsere Werkzeuge und natürlich das Wichtigste überhaupt, die Wasserkanister, die nötig sind für eine solche Ausgrabung. Und das Wichtigste an diesen 4 Bildern ist das unterste Bild. Dort sieht man einen Olivenkern. Man muss auf diesen Ausgrabungshügeln alles finden, ab der Größe eines Olivenkerns. Denn Olivenkerne sind immens wichtig, die kann ich zur Not radiometrisch bestimmen, um bei ganz wichtigen Fragen ein ganz genaues Alter dieser Schicht zu bekommen. Das, was anschließend geschieht, ist der ganze Erdaushub, der nicht so wichtig ist, der wird in schwarzen Eimern gesammelt und alles, was wichtig ist, also Scherben, das kommt in bunte Eimer. Die ganze Erde, die ausgehoben wird, die muss anschließend hier gesiebt werden, damit man ja alles findet ab der Größe eines Olivenkerns. In der Regel sogar ab der Größe eines doppelten Stecknadelkopfes. Es geht nicht anders. Man findet so zum Teil sehr wichtige Amulettreste oder auch beschriebene Sachen. Man sieht dann unten einige Wissenschaftler, wenn sie einen solchen Tonkrug finden, die meisten Besucher, die kommen, die finden den Tonkrug interessant. Von diesen Tonkrügen gibt es Tausende. interessieren uns kaum. Was uns interessiert, ist, was innen drin ist. Also werden die Schalen vorsichtig abgenommen, man macht eine Gipsmanschette drumherum, man kann das dann anschließend sauber vom Boden abtrennen. Das wird mit Kunstharz ausgegossen, das lässt man härten und dann kann man das Ganze in mikroskopisch dünne Scheiben schneiden. Die kann man unter ein Mikroskop legen und dann kann man feststellen, ob da zum Beispiel Tierknöchelchen drin sind oder vielleicht Reste von Getreide. Und dann weiß man, was in diesem Krug gelagert wurde. Und man weiß, was in dem Krug gelagert wurde, dann weiß ich natürlich, ob es dort eine Küche gewesen ist oder vielleicht ein Lagerraum oder wie auch immer. Das heißt, so versteht man sehr viel über das Leben dieser Leute. Man sieht hier das Ergebnis von einem Tag Ausgrabung. Das sind all die bunten Eimer, wo sehr wichtige Tonscherben drin sind. Und das ist dann der Traumjob aller Schüler und Studenten. Die müssen alle gebürstet werden, um die von dem Lehm zu befreien. Anschließend werden die zum Trocknen ausgelegt und anschließend archiviert und man versucht das dann im Labor wieder zusammenzubauen oder auch zu gucken, ob da Inschriften drauf sind, was das Wichtigste überhaupt ist. Und wenn so eine Grabungssaison zu Ende ist, dann werden Fotos per Zeppelin, heutzutage natürlich per Drohne gemacht, sodass man Aufnahmen von oben bekommt, wie das erste Bild, was ich auch gezeigt habe. Das sind im Endeffekt Drohnenfotos. Auf diese Art und Weise gräbt man ungefähr 15 Jahre an so einem Hügel und man hat zum Schluss 10% ausgegraben. Den Rest lässt man für die Nachwelt. Ich sage das extra, das heißt, unsere Ergebnisse sind immer unvollständig. Man muss sehr vorsichtig sagen, wenn man irgendetwas findet, was vielleicht der Bibel widersprechen könnte, dass man sagt, ich habe einen Beweis gegen die Bibel. Es kann sein, wenn man 2 Quadratmeter weiter rechts gegraben hätte, dass man plötzlich ganz andere Dinge gefunden hat. Also man gräbt einen Hügel nicht komplett aus. Es ist viel zu gefährlich, die Nachwelt kann das viel besser. Jetzt bringe ich mal ein paar Beispiele von dem, was man überhaupt so alles gefunden hat. Telgard, der Name leitet sich ab von einer Bibelstelle, zum Beispiel aus Amos 6, Vers 2. Es handelt sich im Endeffekt um eine Stadt der Philister. Geht hinüber nach Kalne und Seet und geht von dort nach Hamat, der großen Stadt, und steigt hinab nach Gat, der Philister. Es muss also eine Stadt gewesen sein, wo unter anderem auch Philister gelebt haben. Es ist die große Frage, kann man das nachweisen? Man wird sicherlich kein Video finden, wo man dann sieht, welches Volk dort gelebt hat. Man muss andere Hinweise suchen. Und einer der wichtigsten Hinweise sieht man zum Beispiel hier, nämlich dass diese Stadt mal belagert worden ist, dass man hier einen Belagerungsgraben sieht. Der ist natürlich im Laufe der Zeit wieder verfüllt worden, aber ich glaube, jeder kann mit dem bloßen Auge sehen, dass die normale Bergstruktur hier unterbrochen worden ist. Und wenn man so etwas findet, dann macht man sofort eine Stichgrabung und dann wird man Waffen oder irgendwas da drin finden. Und dann kann man zum Beispiel schon mal sagen, ob das Waffen von Philistern oder von Israeliten gewesen sind, die sich zum Teil ein klein wenig, was zum Beispiel Helme und Schilde anbetrifft, unterscheiden. Also das ist eine Möglichkeit, einen Hinweis zu finden, wer hat die Stadt belagert und wer hat in dieser Stadt gelebt. Also noch einmal, das ist ein tiefer Graben, der ausgehoben worden ist, aber im Laufe durch Erosion wieder verfüllt wurde. Aber man kann recht gut erkennen, dass dort was war. Aber es gibt natürlich noch andere Kennzeichen und das sind Skelette, die man dort findet. Also niemand muss meinen, dass den Leuten kalt ist. Wir reden von Ausgrabungstemperaturen von 39 Grad waren dort. Aber man hat ein menschliches Skelett gefunden. Und wenn so etwas passiert, muss man aufpassen, dass es nicht kontaminiert mit Fremd-DNA. Und deswegen müssen die also in einem Vollschutz mit Handschuhen und so weiter arbeiten und versuchen dann eben zu gucken, dieses Skelett zu bergen. In dem Fall war es eine Frau und man hat nachher durch Röntgenaufnahmen im Schulterblatt der Frau Pfeilspitzen gefunden. Es ist also völlig klar, dass diese Stadt belagert wurde. Es passt auch genau in die biblische Zeit, die ich dort hingeschrieben habe, nämlich unter König Hazael, der König von Syrien, der tatsächlich kam und gegen diese Stadt kämpfte. Also vom Prinzip deckt sich das mit der Aussage, die dort in der Bibel erwähnt wird. Aber noch interessanter ist dieser Fund, den man dort in einer Küche gemacht hat. Dort liegt nämlich fein sorgfältig hingelegt das Skelett eines Hundes. Und jetzt ist völlig klar, dass das nicht die Zeit war, wo im Endeffekt Juden in dieser Stadt gelebt haben. Denn für die Juden, wie das dieser Bibelvers zeigt, waren die Hunde unreine Tiere. Bei den Philistern dagegen stand der Hund auf der Speisekarte. Dass ich also den Hund sorgfältig beiseite gelegt, dort in dem Küchenbereich finde, das zeigt ganz klar, dass die Philister dort in dieser Stadt gelebt haben. Man kann das Alter bestimmen, hat verschiedene Möglichkeiten dazu und das deckt sich genau mit dem, was die Bibel sagt. Das heißt also auch solche Kleinigkeiten, die gar nicht von großer, von entscheidender Bedeutung sind, kann man aber doch zeigen, dass sie wahr sind. Und das ist natürlich schon ein interessanter Punkt, dass wenn so Nebenbemerkungen stimmen, dann kann man sicher davon ausgehen, dass auch die eigentliche große Linie, die in der Bibel erwähnt wird, ich sage mal die großen Ereignisse, die vielleicht archäologisch noch nicht nachgewiesen sind, weil man noch gar nicht in der richtigen Stelle gegraben hat, ja von über der Hälfte der in der Bibel erwähnten Städte wissen wir gar nicht so genau, wo sie liegen. Auch wenn die manchmal in Bibelatlanten eingezeichnet worden sind, aber da soll man sich nicht durchtäuschen lassen, die Hälfte ist sehr, sehr unsicher. Ich komme zu einer weiteren Stelle, was wir in der Bibel finden, nämlich im Propheten Amos ist die Rede von einem Erdbeben. Das muss ein gewaltiges Erdbeben gewesen sein, was man in ganz Israel verspüren musste. Das heißt nämlich dort Worte des Amos, der unter den Hirten von Tekoa war, der über Israel geschaut hat in den Tagen Ussias, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joas, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Wir werden vielleicht heute reden von den 2 Jahren vor Corona oder was weiß ich, als Zeitrechnung, wenn jemand nicht mit irgendwie 2017 oder so arbeiten möchte. Es gibt also markante Ereignisse, die aber so markant gewesen sein müssen, dass man sie im ganzen Land bemerkt hat. Denn wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann bringt die Zeitrechnung nichts. Das große Problem war, dass man bis vor ungefähr vor 10, 12 Jahren von dem Erdbeben noch gar nichts wusste. Das heißt, die Archäologen haben gegraben und gegraben und gegraben und haben nicht eine einzige Spur von diesem Erdbeben gefunden. Und das ist natürlich schon eine erstaunliche Geschichte, dass Amos dieses Erdbeben benutzt als eine Basis für die Zeitrechnung. Man darf ja noch eins nicht vergessen, wir sind hier in der Zeit vor Christi Geburt. Kann also keiner sagen, wir sind gerade 800 vor Christus. Wie soll er das machen, wenn er nicht genau weiß, wann die Geburt des Herrn Jesus stattfindet? Das heißt, man braucht andere Bezugspunkte. Und jetzt gab es eben dieses Erdbeben, aber interessanterweise archäologisch keine Spur. Also ist natürlich klar, was sofort gesagt wird durch Menschen, die die Bibel in Frage stellen, dass das vom Prinzip her alles überhaupt nicht stimmt. So, solange bis man nichts gefunden hatte, kann man natürlich nichts sagen. Ja, wir können das weder beweisen, wir können das weder belegen. Wir haben natürlich die Aussage in der Bibel, dass es dieses Erdbeben gab. Es wird nicht nur in Amos erwähnt, man findet das auch noch in Sacharja 14, Vers 5. Und da wird das Erdbeben noch viel dramatischer beschrieben als in dem Propheten Amos. Im Propheten Amos ist das mehr eine Art Zeitrechnung. Aber im Propheten Sacharja lesen wir in Kapitel 14, Vers 5, da wird es noch prophetisch angewendet, und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel reichen, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid, in den Tagen Ussias, des Königs von Juda. Es muss also wirklich ein dramatisches Erdbeben gewesen sein, dass die Leute versucht haben, sich durch Flucht in Sicherheit zu bringen, als denen da den Großteil der Gebäude auseinandergefallen sind. Aber noch einmal, wieso haben wir keine Spuren davon? Und das liegt natürlich daran, dass man in der Regel diese Schäden von Erdbeben beseitigt hat. Das heißt, wenn man Spuren findet, dann sind das mehr oder weniger Zufallsfunde. Und in der Philisterstadt Tel Gad hat man tatsächlich eine solche Spur gefunden. Und zwar man sieht hier eine in sich zusammengefallene Mauer. Diese Mauer, die man jetzt sieht, die ist hier schon ausgegraben. Man sieht sie deswegen nicht mehr so gut. Hier vielleicht auf dem nächsten Bild ein klein wenig besser. Diese Mauer, die man hier sieht, die läuft noch weiter nach hier und die lief bis hier vorne hin. Diese Mauer war ungefähr 30 Meter lang, die war ungefähr 4 Meter breit. Das war eine riesige Schutzmauer, die man dort gebaut hatte und sie war ungefähr 5 Meter hoch. Und diese Mauer wurde auf der kompletten Länge ungefähr, die stand vorher hier hinten, die wurde von hier nach hier vorne geschoben und ist dann in sich selbst zusammengebrochen. Und man kann aufgrund bestimmter Strukturen sehr sicher sagen, dass das ausschließlich aufgrund eines Erdbebens möglich ist. Wenn ich jetzt in dieser Mauer Olivenkerne finde, kann ich das Ganze radiometrisch bestimmen. Und das hat man auch gemacht. Und das, was man dort ausgegraben hat, diese in sich zusammengefallene Mauer, stammt ganz klar aus der Zeit von diesem Erdbeben, das in Amos 1 erwähnt wird. Also ungefähr aus dem 8. Jahrhundert, aus der Zeit des Königs Usias. In dessen Zeit fand ja dieses Erdbeben statt. Das heißt, ich habe also jetzt eine Stadt in Israel, die sogar noch etwas südlich als Jerusalem liegt, wo man das Erdbeben nachweisen kann. Ich brauche aber unbedingt ein zweites Zentrum oder eine zweite Stelle, um was über dieses Erdbeben aussagen zu können. Und die hat man tatsächlich auch gefunden, nämlich in Tel Dan. Diese Stadt Dan liegt im Norden von Israel, fast an der syrischen Grenze, also nur wenige hundert Meter fast von der Grenze entfernt. Man hat dort eine Ausgrabung gemacht, um etwas völlig anderes nachzuweisen. Man hat nämlich eine gewisse Fläche gefunden und wusste nicht genau, was die Bedeutung dieser Fläche ist. Hat diese Fläche gefunden, man wusste nicht genau, was die Bedeutung dieser Fläche ist und wollte diese Fläche nachgraben, um zu finden, wo überhaupt die Grenzen sind. Und was man dort plötzlich entdeckte, das war eine Kuh, die unter einer zusammengebrochenen Lehmziegelwand lag. Und man konnte ganz klar nachweisen, dass diese Kuh zu Lebzeiten von diesen Lehmziegeln erschlagen worden ist. Das heißt, von dieser gesamten Mauer, die dort zusammengebrochen ist. Man hat dort weiter gegraben. Und das, was jetzt hier auf Englisch steht, habe ich hier ins Deutsche übersetzt. Und sie haben dort die Frage gestellt für die Touristen, warum graben wir hier überhaupt? Das fragen sich wahrscheinlich viele, wenn die Archäologen da rumbuddeln sehen. Warum machen die Jungs das überhaupt? Und dann gerade noch hier oben an dieser Stelle, ja, Tel Dan ist relativ weit oben. Hier unten ist Tel Gad an dieser Stelle hier. Und Tel Dan ist dann viel weiter nördlich, liegt ungefähr hier oben. So, warum hat man dort gegraben? Sie wollten eigentlich wissen, wo der Rand dieses großen Platzes lag, den man in den 1980er Jahren ausgegraben hatte. Darum wurde das Gebiet nochmal 2006 geöffnet und 2008 fand man dann diesen Platz. Aber was man dort entdeckte, war ein Nutztiergehege. Und dort fand man die vollständigen Skelettreste einer Kuh und zweier Esel und noch die Reste vieler weiterer Tiere, aber nur noch fragmentarisch. Und viele von diesen Tieren wurden noch erschlagen, als sie noch jung gewesen sind. Und dann wird die Frage gestellt, handelt es sich dabei um den großen Lärm, das große Erdbeben, das dort im Buch Amos erwähnt wird? Und dann sagen sie, die Chronologie der Keramik passt auf jeden Fall zur biblischen Chronologie. Man hat noch weiter gegraben, auch radiometrische Messmethoden gemacht und das passt hundertprozentig. Und diese zwei Funde, die man jetzt gemacht hat, die reichen aus, um die Stärke dieses Erdbebens auszurechnen. Und das war ein Erdbeben, das hatte mindestens die Stärke 6. Und man sieht, wie weit das geht. Das geht noch weit südlich bis des Toten Meeres, hat man noch die Spuren davon gemerkt. Und damit ist eins völlig klar, dieses Erdbeben hat man in ganz Israel verspürt. Das Epizentrum liegt etwas nördlich, nordwestlich von Damaskus, also im heutigen Syrien. Es war also tatsächlich ein Erdbeben, das man in Gesamt-Israel erleben konnte. Und jetzt macht das wieder Sinn, was in Amos steht, nämlich, dass man dieses Erdbeben als Zeitrechnung benutzen konnte. Noch einmal, das sind völlig nebensächliche Aussagen. Die haben überhaupt keine wichtige Botschaft und sind auch nicht verbunden mit einer wichtigen Botschaft in der Bibel. Aber wenn solche Nebenaussagen schon wahr sind, Das zeigt uns etwas von der Qualität des Wortes Gottes. Ja, das zeigt mir persönlich etwas. Ich glaube es sowieso. Ich glaube es nicht, weil ich die Funde habe. Sondern ich bin davon überzeugt, dass die Bibel das Wort Gottes ist, alleine dadurch, dass ich dieses Buch lese. Ja, wenn mich jemand fragt, ob es eine Sonne gibt, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Ich kann mit ihm in den Keller gehen, in die dunkelste Ecke und stelle irgendwelche physikalischen Berechnungen an und zeige ihm, dass es eine Sonne geben muss, weil es anders gar nicht möglich ist. Aber ich kann ihn auch mit nach draußen nehmen in die wärmenden Strahlen der Sonne und dann wird er auf diese Art und Weise erfahren, dass es eine Sonne gibt. Und so ähnlich ist das mit der Bibel. Wenn ich die Bibel, das Wort Gottes, lese, dann merke ich, dass dieses Buch ganz persönlich zu mir spricht. Dass dieses Buch mich in das Licht Gottes stellt. Und das ist natürlich der stärkste Beweis überhaupt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Ja, das andere, das sind zusätzliche Hinweise und da bin ich froh, dass sie da sind und dass sie in Übereinstimmung mit der Bibel sind und dass die archäologischen Funde nicht der Bibel widersprechen, sondern vom Prinzip her bestätigen sie das, was die Bibel von sich selbst sagt, dass sie das Wort Gottes ist und dass sie fehlerfrei ist. Das ist schon eine echt gewaltige Aussage, die wir dort in der Bibel finden. Ich bringe mal ein anderes Beispiel, was völlig nebensächlich ist. Das sind die Ostraker von Lachisch. Lachisch ist eine Stadt, die liegt etwas südlich von Jerusalem, nicht allzu weit von Tel Gad entfernt. Und diese Stadt wurde immer auf einen Hügel gebaut. Also hier liegen jetzt nicht 10.000 Städte drunter, dass das so angewachsen ist, sondern hier war schon immer ein kleiner Hügel, da hat man die Stadt oben drauf gesetzt. Das, was man hier sieht, was so flach aussieht, das ist die Rampe, die später die Römer gebaut haben, um die Stadt zu erobern. Also man muss immer aufpassen bei dem, was man jetzt hier sieht. Da sind zum Teil Sachen hinzugefügt worden durch die Völker, die später kamen, um eben auch diese Städte zu erobern und eben einzunehmen. Und so war das ohne Rampe nicht möglich, weil die Stadt sehr hoch lag und durch Mauern sehr gut befestigt gewesen ist. Aber es gibt eine interessante Aussage über diese Zeit, als Feinde kamen, und zwar nicht die Römer, sondern der König von Babel. Der König von Babel kam und wollte jetzt eben auch Jerusalem einnehmen. Aber bevor er das machen konnte, hat er zuerst die anderen Städte um Jerusalem herum erobert. Das hatte einen ganz wichtigen Grund, weil es für ihn sehr gefährlich war, diese Hauptstadt zu belagern, aber nicht eroberte Städte im Rücken zu haben. Denn es war völlig klar, dass die ihn von hinten angreifen würden und ein Krieg an zwei Fronten wäre auch für das große Heer von dem König von Babel nicht sehr erfolgreich gewesen. Also hat er zuerst die Städte drumherum belagert und erobert, um dann anschließend nachher nur noch diese Stadt Jerusalem zu haben. Und da sagt der biblische Text was sehr Interessantes im Propheten Jeremia. Während das Heer des Königs von Babel gegen Jerusalem und gegen alle übrig gebliebenen Städte Judas kämpfte, gegen Lachisch und gegen Asekar. Denn diese waren als feste Städte unter den Städten Judas übrig geblieben. Das ist ein Nebensatz, der vom Prinzip her gar nicht nötig ist. Aber Gott macht mit diesem Nebensatz etwas ganz Interessantes klar, dass es schlussendlich nur noch drei befestigte Städte in Israel gab. Nämlich Lachisch, Asekar und noch Jerusalem. Noch einmal, das ist keine heilsgeschichtliche Aussage. Das hat auch gar nichts mit dem riesigen Heer des Königs von Babel zu tun. Auch nicht mit der ganzen Sündenschuld, die auf diesem Volk lag, weswegen sie eben von Gott durch die Feinde angegriffen worden sind. Es ist eine Beschreibung, eine Bestätigung, ein Festsurren einer Aussage, wo man sich fragen will, warum hat Gott das gemacht? Und stimmt das überhaupt? Natürlich stimmt es, weil es in der Bibel steht. Aber das Interessante ist, man hat eine Ostraka, eine Tontafel, eine beschriebene Scherbe gefunden, eines Tonkrugs. Und da steht drauf, wir achten auf die Signalzeichen von Lachisch. Die Zeichen von Asekar sehen wir nicht mehr. Und diese Tafel wurde in Jerusalem geschrieben. Wie muss man das verstehen? In der Regel waren die Städte immer so gebaut im Nahen Osten, dass man von der Stadtmauer einer Stadt die Stadtmauer der nächsten Stadt sehen konnte. Und so konnte man tagsüber dorthin blicken und dann sah man, dass die Stadt noch nicht erobert war. Nachts war das natürlich nicht möglich. Also stellten die nicht eroberten Städte während eines Angriffs eine Leuchtfackel, eine Fackel oben auf die höchste Stelle der Mauer. Und solange man diese Fackel noch sah, wusste man, die Stadt ist noch nicht erobert. Und jetzt steht man dort auf der Mauer von Jerusalem und man kann blicken Richtung Azekah und Richtung Lachisch. Und was man sieht ist, sie sehen noch das Signalzeichen von Lachisch, das Zeichen von Azekah sahen sie nicht mehr. Das heißt, hier zeigt uns dieser Bericht auf diesem Ostrakon, dass es zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei Städte gab. Die dritte, hier mittlerweile Azekah, war längst erobert. Und das Interessante ist, es ist sogar die gleiche Reihenfolge. Denn die letzte Stadt, die erobert wurde durch den König von Babel, war die Stadt Jerusalem. Die vorletzte Stadt war Lachisch und die drittletzte war Azekah. Und genau das sehen wir hier. Jerusalem gibt es noch. Wir achten von Jerusalem aus auf das Signalzeichen von Lachisch, das noch existiert. Aber Azekah, die dritte in der Reihenfolge, war mittlerweile nicht mehr vorhanden. Hier stimmt also stimmen nicht nur die Namen der Städte, hier stimmt sogar die erwähnte Reihenfolge. Und das zeigt uns, dass die Bibel nicht nur ein historisch wahres Buch ist, sondern wenn die Bibel etwas über Geschichte schreibt, dann ist sie sehr präzise. Und dafür bringe ich gleich noch zwei weitere Beispiele. Sie ist außergewöhnlich präzise. Sie zeigt uns, dass nicht Menschen dieses Buch geschrieben haben können, sondern aufgrund der vielen Dinge, die wir daran finden, die so genau sind, dass sie wirklich das Wort Gottes ist. Ich bringe vorher noch ein anderes Beispiel, nämlich über bestimmte Tore, die man in Jerusalem ausgegraben hat. Es gibt ja schon mal, meistens sind es liberale Theologen, die behaupten, dass viele Aussagen in der Bibel gar nicht stimmen und dass es gar kein Großkönigreich unter Salomo gab. Aber es gibt eine interessante Aussage hier im Buch der ersten Könige und dies ist die Sache mit der Fron, die der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn, das ist den Tempel zu bauen und sein Haus und das Millo und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Gesa. Das heißt, hier werden vier unterschiedliche Städte erwähnt, die auch zum Teil recht weit voneinander entfernt lagen. Und es wird gesagt, dass alle diese vier Städte durch die Hand Salomos gebaut oder ich muss mal sagen nachgerüstet, nachgesichert worden sind. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dass es einen Baumeister gibt, dann müssen all diese Städte auch eine gemeinsame Handschrift tragen. Natürlich nicht in jedem Punkt, weil einige Häuser und Teile dieser Städte viel älter sind als die Zeit von Salomo. Aber was zur Zeit von Salomo gebaut worden ist, muss schon in einer gewissen Weise eine gemeinsame, eine übereinstimmende Handschrift tragen. Man sieht das bei jedem Architekten, auch wenn die Häuser unterschiedlich sind, aber es gibt trotzdem so typisch kennzeichnende Elemente, woran man doch sehen kann, aus wessen Hand das stammt. Jetzt hat man diese Städte ausgegraben, wir kennen sie alle. Und hier ist das Erste, was wir sehen, das ist jetzt Hazor, Tel Hazor. Tel heißt immer nur eben Ruinenhügel, dahinter steht der Name dieser Stadt, ich sagte das schon. Und was man hier wunderbar sieht, sind die sechs Kammertore. Hier ist eine Kammer, hier ist die zweite Kammer und hier ist die dritte Kammer. Hier gegenüber die Kammer, die zweite Kammer und hier wieder diese erste Kammer. Hier ist das eigentliche Tor, der Eingang in diese Stadt und hier ist ein Vorgebäude. Ich habe das mal skizziert, da sieht man das etwas besser. Das sind diese typischen sechs Kammertore, was man in Hazor ausgegraben hat, die einzigartig in der Geschichte von befestigten Städten sind. Man muss also nicht meinen, dass das ein typisches Kennzeichen ist, sondern wir finden es extrem selten in Israel und im Nahen Osten sonst nirgends. Wenn die anderen Städte ebenfalls von Salomo sind, dann würde man erwarten, dass man ein solches Kennzeichen auch in den anderen Städten findet. Und zwar nur in diesen Städten, die von seiner Hand stammen und nicht in den anderen. Also hat man ebenfalls in Megiddo ausgegraben und auch hier das Foto ist vielleicht nicht ganz so prickelnd, was ich gemacht habe, kann man aber trotzdem sehen, 1, 2 und 3 versteckt hier diese drei Kammern, hier vorne diese Vorkammer, bevor es hier in die eigentliche Stadt hineingeht. Hier war das eigentliche Tor. Es darf man eins nicht vergessen, diese sechs Kammern hat man extra gemacht, weil hier das Haupttor gewesen ist, das eben hier draußen durch dieses Vorgebäude bewacht wurde. Dann gab es natürlich hier hinter im Kriegsfall weitere Möglichkeiten, diese Stadt zu verschließen. Das war im Endeffekt der Sinn dieser 6 Kammertore. Und man benutzte sie meistens, wenn die Ebene relativ flach war, das heißt, wenn die Stadt nicht auf einem Hügel lag, um sie eben zu schützen vor Feinden. Das heißt, man sieht hier ebenfalls dieses 6-Kammer-Tor und hier sieht man das noch einmal in Tel Gitza und da sieht man es ebenfalls, nämlich dass man hier die 1. Kammer, die 2., hier ist die 3. Kammer, ein Großteil fehlt an dieser Stelle. Hier sieht man noch die 1., 2. und auch von der 3. Kammer nur noch die Fragmente und hier befindet sich diese Vorkammer und hier sieht man sehr schön, dass es hier eine kleine Barriere gab, dass man also schon einen Schritt machen musste, um in diese Stadt zu kommen, was eben dazu führte, wenn man das mit einem Tor verschloss, dass man das Tor nicht einfach eindrücken konnte. Das heißt, in all diesen Städten, die dort in 1. Könige erwähnt werden und die dort ganz klar der Handschrift Salomo zugeschrieben werden, findet man ein gleiches architektonisches Element, das man sonst in Israel und im Nahen Osten nicht findet. Auch das ist wieder ein Hinweis dafür, dass das, was wir dort in der Bibel finden, dass das tatsächlich wahr ist. Und so schreibt ein Fachmann, ein israelischer Archäologe, Tatsache ist, dass die Bibel uns den Weg wies. Das heißt, aufgrund dieser Bibelstelle haben sie dann doch angefangen, diesen Torbereich auszugraben. Eigentlich macht man das nicht, weil man denkt, man kennt den Eingangsbereich. Aber wenn man das dann in Tel Hatzor so deutlich gesehen hatte und 1. Könige 9 alle diese Städte Salomo zuschrieb, hat man überall Nachgrabungen gemacht. Als Archäologe kann ich mir kein größeres Spannungserlebnis vorstellen, als mit der Bibel in der Hand und dem Spaten in der anderen zu arbeiten. Das war das eigentliche Geheimnis unserer Entdeckung der salomonischen Periode. Kaum je in der Geschichte der Archäologie hat so ein kurzer Bibelvers so viel zur Identifizierung, zur Datierung von Ruinen beigetragen, die der Spaten ans Licht brachte. Das heißt, diese Tore, die man gefunden hatte, waren auch der endgültige Beweis, dass es sich um diese Städte handelt. Da steht ja an so einer Stadt kein Eingangsschild. So, jetzt sind wir in Hatzor. Bitte nur noch 50 fahren oder was weiß ich. Das ist vielleicht heute so, dass wir Eingangsschilder haben. Wir sind angewiesen auf irgendwelche Inschriften, die man findet. Und wenn ich in Hatzor eine Inschrift finde mit dem Namen Hatzor drauf, dann heißt das noch lange nicht, dass das die Stadt Hatzor ist. Das kann auch ein Brief sein, der von dort nach Hatzor verschickt werden sollte und nie losgeschickt wurde. Man muss da sehr vorsichtig sein. Man braucht vom Prinzip her mehrere Hinweise, um so etwas klar zu bestätigen, dass man die richtigen Städte hat. Hier ist das der Fall. Und die Bibel ist ein ausgesprochen präzises Buch, auch wenn es um solche kleinen nebensächlichen Aussagen geht. Ein anderer interessanter Fundort, das sind natürlich die Höhlen von Qumran am Toten Meer. Dort in diesem Höhlengebiet hat man sehr interessante Schriftrollen gefunden von dem Alten Testament. Alle diese Schriftrollen, die man dort entdeckt hatte, stammen alle aus der Zeit zwischen 350 bis ungefähr 150 vor Christus. Es gibt ein paar Fragmente, die sind später entstanden, aber die enthalten auch keinen hebräischen biblischen Text. Es gibt ein paar Septuaginta-Texte, das sind griechische Übersetzungen der hebräischen Bibel. Aber auf die Feinheiten müssen wir jetzt nicht eingehen. Man sieht aber auch, dass man sicherlich nicht mehr alles gefunden hat, denn ich bin hier an einem Wadi und man sieht schon, wie hier der ganze Bereich abgerissen worden ist von den Zeiten, wenn Wasser im Wadi ist. Und wenn ein Wadi mal Wasser trägt, dann ist das in der Regel sehr reißend und zieht gewisse Erosionen mit sich. Und so findet man zum Beispiel diese Höhle gar nicht mehr heutzutage. Die ist also ungefähr 15 Jahre nach dem Foto, ist sie mehr oder weniger verschwunden durch Erosion. Also es ist völlig klar, dass man nicht alles gefunden hat, sondern ausschließlich Fragmente. Aber was man fand, war sehr interessant. Und ich will nur ein Beispiel bringen. Das war eine vollständige Abschrift des Buches Jesaja, also eines alttestamentlichen Bibelbuches. Wenn man sich ein klein wenig mit der Geschichte auskennt, dann weiß man, dass die ältesten Bücher des Alten Testaments um 1500 vor Christus entstanden sind. Und wer schon hinten in dem Raum war, der hat gelernt, dass man erst ab 1455 nach Christus drucken konnte. Das heißt, in diesen 3000 Jahren, die dazwischen liegen, konnte man alles nur per Hand kopieren. Wenn jetzt jeder an seine Schulkarriere zurückdenkt, dann weiß der, wie seine Hefte aussahen, wenn er abschreiben musste, meistens mehr rot als blau, weil das mit dem Abschreiben scheinbar nicht so gut funktioniert und nicht so einfach ist. Wieso soll das dann funktionieren, wenn ich die Bibel abschreibe? Wieso soll dann die Bibel ein Buch sein, das ohne Abschreibfehler ist, wenn das mit dem Abschreiben anscheinend nicht so einfach ist? Nun, so richtig beweisen kann man das natürlich nicht bei so einer Fundlücke. Ich habe natürlich die Bibel, das Wort Gottes. Ich habe darin die Aussage von Gott, dass er seine Hand darüber hält, dass er aufpasst, dass richtig abgeschrieben wird, dass der Text bis in die heutige Zeit fehlerfrei überliefert worden ist. Das sagt die Bibel ganz klar, dass Gott auf jeden einzelnen Buchstaben aufpasst. Aber das reicht natürlich vielen Menschen nicht, nur daran zu glauben. Ja, die wollen immer irgendwelche Beweise oder Hinweise haben. Und wenn es die gibt, versucht man auch noch Argumente dagegen ins Feld zu führen, weil man einfach nicht möchte, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Das kann man sich fragen, warum möchte man nicht, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Weil man dann weiß, dass natürlich auch die Aussagen der Bibel wahr sind. Das heißt, wenn ich dieses Buch lese, dann lerne ich die Gedanken Gottes über mich kennen. Und ich lerne die Ansprüche Gottes kennen, die er an mich hat. Und dann merke ich, dass es zwischen meinem Leben und dem, was Gott haben möchte, eine riesige Diskrepanz gibt. Dass ich in meinem Leben etwas tue, was die Bibel eben als Sünde bezeichnet. Und Sünde ist kein Kavaliersdelikt, Sünde sind alles Dinge, die gegen die Gedanken Gottes sind. Ich sag mal, gegen die niedergeschriebenen Gedanken Gottes in seinem Wort. Ich denke vielleicht, ich bin kein großer Sünder, ich habe noch keinen umgebracht, noch keine Bank überfahren. Also wenn du 70 im Ort fährst, ist das genauso eine Sünde, als wenn du die Bank überfällst. Gott unterscheidet gar nicht so sehr zwischen großer und kleiner Sünde. Und mal so ein bisschen fuschen, mal so ein bisschen abschreiben, mal so ein bisschen frech sein zu Hause und was weiß ich alles, das sind alles Dinge, die die Bibel als Sünde bezeichnet. Und die Bibel sagt, die Sünde trennt von Gott. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass ich an die Botschaft der Bibel glaube, dass ich daran glaube, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, Jesus Christus. Dass ich daran glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist und dass ich ihm meine Sünden bekenne und dass ich anerkenne, dass ich jemand bin, der Sünden getan hat und dass der einzige Weg zu Gott, das ist das, was die Bibel sagt. Also keiner kann sich den Platz bei Gott im Himmel erkaufen. Also mit Geld spenden geht das nicht. Dann wäre auch Gott grottenungerecht, weil hätten arme Menschen keine Chance, zu Gott zu kommen. Arbeiten, um seinen Platz bei Gott zu bekommen, geht auch nicht. Dann könnten ja kranke Menschen, die vielleicht nicht arbeiten können, die hätten keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und deswegen sagt Gott, es gibt einen Weg und den kann jeder gehen. Und das ist, dass man seine Sünden bekennt, mit Namen ausspricht und glaubt, dass Jesus für einen gestorben ist. Und das kann jeder, egal wie alt er ist. Ob er gesund ist oder nicht gesund ist, intelligent oder weniger intelligent. Jeder kann diesen Weg gehen. Und das ist die klare Botschaft der Bibel. Aber das hat man nicht so gerne, hört man nicht so gerne, dass man vom Prinzip her schlecht ist. Und deswegen versucht man alles ins Feld zu führen und zu zeigen, dass die Bibel nicht wahr ist. Dabei sind die Hinweise erdrückend, dass die Bibel das Wort Gottes sein muss. Es gibt kein anderes Buch der Weltgeschichte, das so präzise und so häufig belegt ist durch archäologische Funde oder durch viele, viele Schriftzeugnisse wie die Bibel, wie das Wort Gottes. Also hier habe ich eine Lücke von 3000 Jahren. Und wenn man an sich selbst denkt, dann denkt man, ups, da müssen ja Millionen von Fehler drin sein. Dann hat man die Funde gemacht aus Qumran und plötzlich sieht die Sache ganz anders aus. Denn die Funde von Qumran, die Jesaja-Rolle hier, stammt aus der Zeit ungefähr 150 vor Christus. Jesaja schrieb sein Buch ungefähr hier, 650 vor Christus. Das heißt, zwischen dieser Rolle und dem Original liegen gerade mal schlappe 400, 500 Jahre. So eine Rolle hält ungefähr 250 Jahre. Das heißt, wenn Jesaja seine Rolle schrieb, von mir aus 650 vor Christus, und die hielt 250 Jahre, dann bin ich 400 vor Christus. Da wird sie zum ersten Mal abgeschrieben, dann hält die 250 Jahre, dann bin ich 150 vor Christus und dann bin ich in der zweiten Abschreibgeneration. Also zwischen dieser Rolle und dem Original liegt noch eine Rolle, die dazwischen ist. Ich bin also wahnsinnig nah am Original dran. Jetzt kann man diesen Text mit dem heutigen hebräischen Text vergleichen. Und dann stellt man fest, dass es nahezu keinen Unterschied gibt. Und das ist einzigartig in der Geschichte des Abschreibens. Und es gibt kein Buch der Weltgeschichte, das besser abgeschrieben worden ist als das Alte Testament. Ich habe zu Hause 4 Tora-Rollen, das heißt 4 Rollen, solche Rollen hier, wo die 5 Bücher Mose draufstehen. Eine stammt aus Russland, eine stammt aus Portugal, eine stammt aus Marokko und eine stammt aus Jerusalem. Die älteste hier ist ungefähr 500 Jahre alt, die jüngste ungefähr 150 Jahre. Und wir haben die Buchstabe für Buchstabe verglichen und nicht einen Unterschied festgestellt. An völlig verschiedenen Gegenden geschrieben, von völlig verschiedenen Menschen, zu völlig verschiedenen Jahrhunderten und der Text ist gleich. Der Jude schreibt anders ab als wir. Der ist sich dessen bewusst, er hat das Wort Gottes vor sich. Und der kopiert Buchstabe für Buchstabe. Wir lesen uns den Text durch und schreiben auswendig und hauen da Unmengen an Fehler rein. Er kopiert Konsonant, Mitlaut für Mitlaut und hat einen fehlerfreien Text am Ende. Sie werden ganz streng überprüft. Die Handschriften von Qumran zeigen, dass die strengen Regeln, die die Menschen sich selbst auferlegt haben, dass sie diese Regeln umgesetzt haben. Und das Ergebnis ist eine nahezu fehlerfreie Abschrift. Und das zeigt mir gleichzeitig, dass Gott seine Hand darüber gehalten hat. Und so muss man sagen, kein anderes Buch der Weltgeschichte wurde so sorgfältig abgeschrieben wie das Alte Testament. Alle Funde stimmen fast hundertprozentig untereinander überein. Eigentlich genau das, was der Jesus selbst einmal sagt. Denn ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota hier oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das heißt, Gott wacht darauf, dass nicht der kleinste Buchstabe, ich rede nicht von den Übersetzungen, aber von den Originalhandschriften, dass sie nicht vergehen, weil es eben das Wort Gottes ist und weil die Botschaft, die Gott in diesem Wort verankert hat, weil sie eben nicht verändert werden soll, weil diese Botschaft während der Jahrhunderte, während der Jahrtausende immer die gleiche ist. Nur aufgrund eines Sündenbekenntnisses kommt man zu Gott. Damit komme ich zu den beiden letzten Beispielen. Das eine ist Nabonid oder Belsazar. Wer kennt diese Bibelstelle nicht aus Daniel 5, wo wir diesen Belsazar haben und der sich betrunken hatte. Und er hat dafür die heiligen Gefäße genommen, die einer seiner Vorväter aus dem Tempel von Jerusalem geraubt hatte. Und er war am Ende dieses Tages mehr oder weniger sternhagelvoll und hat gegen Gott gespottet. Aber Gott ist das eigentlich egal, ob jemand betrunken oder nicht betrunken über Gott spottet. Wenn jemand über Gott spottet, dann wird er sich nicht wundern müssen, wenn er irgendwann dafür die Konsequenzen trägt. Und so erscheint plötzlich dort dieser Finger Gottes und schreibt etwas an diese Wand. Und als Belsazar das sieht, da kriegt er es mit der Angst zu tun. In demselben Augenblick kam Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken ängstigten ihn. Und das heißt etwas später, dass es sich um den König Belsazar handelt. Da kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie vermochten nicht, die Schrift zu lesen, dem König ihre Deutung kundzutun. Da geriet der König Belsazar in große Angst. Und seine Gesichtsfarbe veränderte sich an ihm. Und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Warum ist das ein Punkt gewesen, wo man die Bibel angegriffen hat? Weil es aufgrund sämtlicher Keilschriftfunde, die man hatte, einen König Belsazar überhaupt nicht gab. Sondern eins ist 100% sicher, dass der König, der in jener Zeit regierte, Nabonid gewesen ist. Es ist 100% sicher, dass der König in der Zeit von Daniel 5 Nabonid war. Das zeigen Tausende von Keilschrifttafeln, die man gefunden hat, ja Tausende nicht, aber sehr viele, wo man im Endeffekt die gesamte Linie der Könige kennt von jener Zeit. Gerade die assyrischen, babylonischen, persischen Könige sind absolut gesichert aufgrund der vielen Keilschrifttafelfunde und Datumsangaben und so weiter, die man hat. Also haben wir hier einen Abschreibfehler. Also stimmt irgendwas mit dem biblischen Text nicht. Also hat er hier vorne eben dummes Zeug erzählt, wenn er sagt, dass die Bibel so sorgfältig ist. Und lange Zeit konnte man gar nichts gegen diese Problematik sagen. Man hätte es tun können, wenn man denn die Bibel sorgfältig gelesen hätte. Aber man hat sich schnell verunsichern lassen durch die Kritiken der modernen Theologie, die kamen. Denn was steht dort an der Wand? Auf Deutsch steht dort gezählt, gezählt, gewogen, für zu leicht befunden. Jetzt muss man verstehen, was das bedeutet. Das bedeutet, ey Belsazar, pass auf. Ich Gott, ich habe dein Leben auf meine göttliche Waagschale gelegt. Das war natürlich nicht eine Digitalwaage, es war eine Balkenwaage. Und dann lag das Leben von Belsazar sozusagen auf einer Waagschale und er hatte ein riesiges Problem, die war zu leicht. Das heißt, er war nicht passend für Gott, weil er voller Sünde gewesen ist. Und jetzt sagte ihm sozusagen, ey Belsazar, du musst die Waagschale in die Waage bringen. Und Gott ließ ihm sogar noch viele, viele Stunden Zeit, dass er noch sein Leben hätte ändern können. Aber Belsazar interessierte das nicht. Und so legt Gott im Endeffekt jeden von uns auf seine göttliche Waagschale. Und wehe, wir werden für zu leicht befunden. Da gibt es nur eine Möglichkeit, schnellstens dafür zu sorgen, dass diese Waage in die Waage kommt. Und das geht ausschließlich dadurch, noch einmal, indem ich Gott meine Sünden bekenne. Und das geht nur, solange man lebt. Ja, wenn jemand sagt, man kann noch zu Gott umkehren, wenn man gestorben ist, indem man noch für Tote betet oder was weiß ich, das kennt die Bibel an keiner einzigen Stelle. Die Bibel sagt nur heute, wenn man die Stimme Gottes hört, dann soll man sein Herz nicht verhärten. Wenn man gestorben ist, ist es zu spät, ist es für ewig zu spät. Dann steht das ewige Urteil fest, ewige Trennung von Gott. Zu Gott kann man nur kommen, solange man lebt. Naja, wenn der Name nicht stimmt, dann stimmt auch die Botschaft nicht. Die Botschaft, womit man Menschen ja nur Angst machen möchte, ist dann das Argument, was gebracht wird. Natürlich ist es eine angstmachende Botschaft. Denn wenn du nicht zu Gott umkehrst, dann gehst du ewig verloren. Das ist schon eine ganz ernste Botschaft. Aber auf der anderen Seite gibt es eine gute Botschaft, dass wenn jemand zu Gott umkehrt, dass er das ewige Leben geschenkt bekommt und in der Ewigkeit bei Gott sein wird. Die Weiche stellt jeder, solange er lebt, und die Weiche musste Belsazar stellen, solange er lebt. Aber stimmt das überhaupt? Nun, irgendwann haben Archäologen im Irak noch eine Tempelecke umgegraben. Und das, was sie plötzlich entdeckten, war ein solcher Zylinder, der sogenannte Nabonid-Zylinder, den er selbst geschrieben hat. Jetzt kann man sich den Text durchlesen, den ich ausdrucksweise angeführt habe. Und was mich, Nabonid, König von Babel, betrifft, bewahre mich, Nabonid, König von Babel, vor Sünde gegen deine große Gottheit. Er meint natürlich seine Götter, die er da alle selbst hatte im Land. Und verleihe mir ein langes Leben. Jetzt kommt's. Schenke Belsazar. Oder eben in Keilschrift Belsaru-Usur. Man darf sich nicht darüber wundern, dass die Vokale unterschiedlich sind. Die schrieb sowieso kein Mensch. Die Aussprache ist immer ein bisschen, gerade bei den Namen, schwierig. Das Entscheidende ist, dass die Konsonanten stimmen. Meinem ältesten leiblichen Sohn, Ehrfurcht vor deiner großen Gottheit in sein Herz. Er möge keine Sünde auf sich laden, an Lebensglück möge er sich sättigen und so weiter. Es gab also Belsazar tatsächlich. Belsazar war Vizekönig. Belsazar war immer dann König, wenn Nabonid außer Landes zog, um Feldzüge zu unternehmen. Und wir kennen die Nabonid-Chronik, eine andere Keilschrifttafel. Und da steht drauf, dass er zu jener Zeit außer Landes war, um eine Stadt zu belagern. Er konnte nicht nach Hause kommen, als die Königin-Mutter gestorben war. Das heißt, er konnte nicht an dem Begräbnis seiner Mutter teilnehmen. Er musste bei seinem Heer bei dieser belagerten Stadt sein. Und eine solche Belagerung, die dauerte in der Regel zwischen 3 bis 13 Jahre. Das war keine Sache von einer Woche. Nebukadnezar hat die Stadt Tyrus 13 Jahre belagert, bis er sie endlich einnehmen konnte. Das ging nicht mal ebenso. Und deswegen war der lange nicht dort. Das heißt, Belsazar war Vizekönig. Und jetzt pass auf, was passiert. Keiner von seinen Hobby-Wahrsagern konnte ihm da sagen, was auf dieser Wand stand. Und dann ließ er Daniel holen. Und Daniel plötzlich, der König hob an und sprach zu den Weisen von Babel, jeder, der diese Schrift lesen und ihre Deutung mir anzeigen wird, Daniel konnte das dann, der wurde mit Purpur bekleidet, der bekam eine goldene Kette um den Hals und er sollte als Dritter im Königreich herrschen. Und jetzt kannst du sehen, wie präzise die Bibel ist. Als Josef die Träume des Pharaos deuten konnte, da wurde er der zweite Herrscher im Reich. Denn der Pharao war der erste und der beste Platz, den er vergeben konnte, war der zweite. Aber wir haben gerade gelernt, Belsazar war Vizekönig. Das heißt, den besten Platz, den er vergeben konnte, war der dritte. Das heißt, schlussendlich haben wir überhaupt keinen historischen Fehler. Wir haben ja eine ausgesprochen präzise historische Aussage. Und dieser Text alleine hätte gereicht, um zu zeigen, dass Belsazar nur Vizekönig ist. Dass er deswegen nur dem Besten den dritten Platz vergeben kann. Also die Bibel ist kein Buch, das Fehler enthält. Die Bibel ist ein Buch von einer außergewöhnlichen Präzision. Und das finden wir nicht nur auf der Seite, wenn es um die Geschichte geht in diesem Buch. Das finden wir auch, wenn es um wissenschaftliche Aussagen in dem Buch, in dem Wort Gottes geht. Jetzt komme ich zu dem letzten Beispiel, das Polytarch-Problem. Gehe mal direkt auf die nächste Seite. Wir finden in der Apostelgeschichte 4 verschiedene Namen für die Herrscher bestimmter Gegenden. Die Leute auf Zypern, die hießen Prokonsulen. Die Leute in Philippi, einer Stadt, die hießen Strategos oder Hauptleute. Die in Thessalonich regierten, die hießen die Obersten oder die Politarchen. Und wenn es um Malta geht, da heißt der Chef der Insel der Erste oder Protos. 4 verschiedene Namen. 3 sind überhaupt kein Problem, die kennt man schon seit Jahrhunderten. Jeder, der Latein gelernt hat, kennt die zum Teil, die man dort lernen konnte. Das ist der Prokonsul auf Zypern. Das sind die Strategos dort in Philippi. Und das ist der Erste, der Protos auf der Insel Malta. Aber es gab nicht einen archäologischen Beweis für den Namen der Oberste oder der Politarch der Stadt Thessalonich. Und wieder kommt das gleiche Argument, dann kann es nicht stimmen. Also immer wenn ich irgendetwas geschichtlich nicht nachweisen kann, ist eins klar, dann hat die Bibel einen Fehler. So wird argumentiert. Auf die Idee zu kommen, dass man vielleicht noch nicht an der richtigen Stelle gegraben hat, kommen viele Menschen gar nicht. Darum habe ich das am Anfang mal gezeigt. Nach 15 Jahren 10% eines Hügels. Hätte ich vielleicht 1 Meter weiter links gegraben, hätte ich vielleicht eine wunderbare Inschrift gefunden, die alles belegt. Das ist das Problem. Also hier haben wir ein echtes Problem. Was ist mit den Politarchen? Ist natürlich kein Problem, denn man hat dann doch irgendwann in Thessalonich eine Inschrift gefunden, nämlich die sogenannte Politarch-Inschrift. Und hier steht dann tatsächlich das griechische Wort Politarchoi, das heißt die Politarchen, die Obersten. Und damit ist völlig klar, dass die Leute in Thessalonich haben diesen absolut seltsamen Namen, den es sonst nirgends in irgendeiner Inschrift in Bezug auf irgendeine Stadt gibt, nämlich dass sie Politarchen heißen. Also wenn Lukas in der Apostelgeschichte Details uns bringt, dann sind die absolut präzise und wahr. Es ist eben das inspirierte Wort Gottes. Es ist das Wort, das Gott den Schreibern eingehaucht hat. Und so können wir felsenfest davon überzeugt sein, dass die Bibel wirklich die Wahrheit ist. Sie sind alle bestätigt, alle diese unterschiedlichen Namen, die wir dort in der Apostelgeschichte finden. Dank der Archäologie kamen Stück für Stück versunkene Städte und Zivilisationen, deren Erinnerung bisher nur in der Bibel festgehalten worden war, zur richtigen Geltung. Und nirgendwo hat eine archäologische Entdeckung eine biblische Überlieferung in Frage gestellt. Das ist jetzt 40 Jahre, 45 Jahre alt, das Zitat. Vielleicht etwas moderner, das nächste, das ist ungefähr 4-5 Jahre alt. Man kann kategorisch bestätigen, dass niemals eine archäologische Entdeckung der Bibel widersprochen hat. Es gibt schwierige Fundsituationen, die nicht eindeutig sind. Und da kann man nicht mit argumentieren, weil man mit ihnen alles belegen und beweisen kann. Unzählige archäologische Funde konnten gemacht werden, die entweder in groben Zügen oder bis ins kleinste Detail historische Angaben in der Bibel bestätigen. Auch völlig nebensächliche Aussagen. Und wenn so nebensächliche Aussagen wahr sind, die eigentlich unbedeutend sind, muss man davon ausgehen, dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist. Und so will ich noch einmal mit dem Zitat enden, das Petrus angeführt hat in 1. Petrus 1, nämlich ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Und damit ist die Botschaft auch dieselbe. Und noch einmal, damit man die Botschaft nicht vergisst, was das Wichtigste überhaupt ist. Der Römerbrief sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und wenn man ehrlich über sein Leben nachdenkt, da muss jeder zugeben, dass er mal irgendwann im Leben gelogen hat. Und das ist eine Sünde. Und eine einzige Sünde trennt von Gott. Also Gott sagt nicht, man muss sich erst 1000 Sünden anhäufen, um dann von Gott getrennt zu sein, sondern Gott sagt, eine einzige Sünde trennt von Gott. Aber Gott möchte ja gar nicht, dass der Mensch verloren geht. Und deswegen hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und deswegen hat der Mensch die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Aber nicht aufgrund von guten Werken oder von irgendeiner Mitgliedschaft in irgendeiner Gemeinde oder Kirche, sondern nur dadurch, dass er mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt. Noch einmal, Gott hat einen so genialen Weg gefunden, der gangbar ist für jeden, egal wo er herkommt. Das ist die gewaltige Botschaft des Wortes Gottes. Und wer das tut, der wird nicht ewig verloren gehen. Auf der anderen Seite steht die ewige Verdammnis oder ein Ort, den die Bibel als Hölle bezeichnet. Auch wenn man das heute kaum noch sagen darf, aber der Jesus spricht einige Male über diesen Ort, um die Menschen zu warnen. Seine Worte werden nicht vergehen. Der Himmel und Erde werden einmal vergehen. Aber meine Worte und die gewaltige Botschaft vom Kreuz, die wird nie vergehen. Und so wünsche ich und hoffe, dass jeder, der hier ist, dass er eine echte, lebendige Entscheidung für Gott getroffen hat. Denkt daran, niemand weiß, wie alt er wird. Das Leben kann in einer Sekunde zu Ende sein. Herzinfarkt, plötzlicher Verkehrsunfall. Und wer sich bis dahin nicht für Gott entschieden hat, für den ist es ewig zu spät. Es liegt nicht an der Bibel. Die Bibel ist präzise. Und Gott hat uns in seiner Gnade viele archäologische Funde gegeben, die das nach außen hin bestätigen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, dieses Buch in Frage zu stellen. So möchte ich gern zum Schluss noch ein Gebet sprechen und wiederhole die Worte von eben. Wer kann und möchte, darf dazu gerne aufstehen. Du großer Gott, hab ganz herzlichen Dank für dein Wort, das du uns gegeben hast. Für dieses gewaltige Buch, das du in die Schreiber eingehaucht hast und das die Schreiber unter deiner Leitung, unter der Leitung des Heiligen Geistes niederschrieben, Wort für Wort. Und das deswegen die absolute Wahrheit ist. Und dass das deswegen dein Wort eine gewaltige Botschaft enthält. Es stellt den Menschen in dein göttliches Licht. Es zeigt, dass er ewig verloren ist. Aber es zeigt den Ausweg, mit seiner Sündenschuld zu dir zu kommen. Und dass du dann ein gnädiger, ein vergebender Gott bist. Nicht, weil du ein Auge zudrückst, sondern weil dein Sohn die Strafe, die jeder von uns dann verdient hat, wenn er gekommen ist, dort am Kreuz auf sich genommen hat. Dass er unser Stellvertreter dann geworden ist. Und so bitte ich dich, dass jeder kommt. Das Werk deines Sohnes war so groß, dass jeder Mensch kommen kann. Und bitte gib, dass jeder seine Sünden bekennt und nicht einmal ewig verloren geht. Wir danken dir aber auch, dass du uns gezeigt hast, wie außergewöhnlich präzise dein Wort ist. Dass es geschichtlich wahr ist. Dass die Archäologie das zeigt. Viele, viele hundert Funde, die gemacht worden sind. Dein Wort ist wirklich die Wahrheit. Wir danken dir, dass du uns gesund in den Saal geführt hast. Und bitte bring uns wieder gesund nach Hause. Amen. Setzen Sie sich bitte. Wenn noch Fragen sind, kann man mich gerne noch ansprechen. Sonst bedanken wir uns für Ihr Kommen. Befehlen Sie Gott und seiner Gnade an. Und laden Sie auch herzlich gerne wieder am Mittwoch zu einem weiteren Vortrag ein. Da geht es um Prophetie in der Bibel, um solche Voraussagen, die sich viele hundert Jahre später erfüllt haben. Das heißt, woran wir den Wahrheitsgehalt der Bibel überprüfen können. Sind herzlich eingeladen, wieder am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, kann man mich gerne noch fragen. Die Ausstellung ist noch etwas offen. Wer möchte, kann sie sich auch gerne noch angucken. Da können sicherlich auch noch ein paar Dinge erklärt werden. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ach so, wir haben noch einen Büchertisch, Entschuldigung, was dort liegt, darf kostenlos mitgenommen werden. Machen Sie gerne Gebrauch davon, aber lesen Sie es auch. Ich weiß nicht, ob wir dort Bibeln haben. Wenn jemand keine Bibel hat, kann er sich auch gerne eine Bibel dort mitnehmen.